Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute sprechen wir über das neue selbstbetitelte Abschiedsalbum der Thrash-Metal-Legendenband Megadeth. Und wir sprechen über das überraschende Comeback der Instrumentalband Pullman mit ihrem dritten Album Three, das erste in 25 Jahren. Außerdem diskutieren wir das Thema Toleranz. Sind wir davon überfordert oder ist sie unverzichtbar? Und dazu werden wir für alle, die uns im Internet hören, ein Amber Ale aus Detmold verkosten. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Aber kommen wir erstmal zur Musik und dafür übergebe ich direkt an Thorsten.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir kommen tatsächlich zu einer Legende und die heißt Megadeth. Und die gibt es ziemlich lange, nämlich seit 1983.
Länger als mich.
Ja. Das Ganze wurde von Dave Mustaine in Los Angeles gegründet und sie gilt als eine der erfolgreichsten Gruppen des Thrash Metal und zusammen mit Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four dieses Genres. Warum? Weil Megadeth eben einer der Gründer dieses Genres ist, zusammen mit diesen schon erwähnten Bands. Und die Geschichte geht auch noch ein bisschen weiter, denn die Band wurde gegründet von Mustaine, nachdem er aus Metallica rausgeworfen wurde, unter anderem wegen Alkoholproblemen. Nun, im Laufe der Bandgeschichte dieser Band gab es zahlreiche Umbesetzungen, wobei Mustaine eben das einzig konstante Mitglied ist, das kennen wir von vielen anderen Bands auch. Im August 25, also 2025, gab die Band dann bekannt, dass das kommende Studioalbum auch das letzte sein würde. Und es solle 2026 erscheinen. Anschließend solle es dann eine Abschiedstournee geben und das Ganze hauptsächlich wohl aus gesundheitlichen Gründen des Gründers dieser Band. Jetzt haben wir 2026 und eben das wohl auch letzte Album ist da. Es ist das 17. Studioalbum dieser Band und markiert das Ende einer über 40-jährigen Bandgeschichte. Ja, Jenny, Thrash Metal.
Ja, immer energiegeladen. So ist das natürlich hier auch. Man fragt sich natürlich bei letzten Alben immer erstens, wirklich? Und zweitens, ist es jetzt so ein letztes, wir brauchen noch mal ein bisschen Geld, oder ist das ein würdiger Abschied? Haben sie da noch mal wirklich künstlerische Energie reingesteckt? Und wenn man Megadeth hört, also wohlgemerkt die Platte jetzt, Megadeth, kommen da natürlich sofort viele bekannte Elemente zurück. Ne? Wir haben die schnellen Riffs, wir haben sehr melodische Songs, sehr melodische Hooks. Wir haben ganz klassische Thrash-Sachen, also man möchte gleich die Faust in die Höhe schwingen und irgendwie die Luftgitarre spielen. Und da hört man natürlich, dass sie sich auf frühere Songs besinnen. Ich habe mir sagen lassen, dass vor allem Countdown to Extinction so ein Klassiker ist, den man hier durchaus widerhallen hört. Und so werden sich Megadeth-Fans mit Sicherheit heimisch fühlen oder allgemein Thrash-Fans, weil das ist wirklich richtig schön in Reinform Thrash-Metal, glaube ich, wie sich Leute, die das mögen, sehr heimisch fühlen. Interessant finde ich, dass die Produktion fand ich eher ein bisschen, nicht ruhiger, aber so gesetzter war. Also es ist alles sehr, sehr klar, nicht jetzt super brutal, wie vielleicht früher das mal war. Natürlich trotzdem aggressiv, es bleibt Thrash Metal, aber sehr kontrolliert. Das fand ich spannend. Da ist man dann vielleicht doch ein bisschen ein paar Tage älter oder vernünftiger geworden, keine Ahnung. Und zum Stichwort vernünftig, das kam mir im Album häufiger mal in den Kopf, es klingt, sie haben nicht viele Überraschungen auf diesem Album dabei. Es klingt wirklich wie so eine letzte Abschiedsrunde. Sie machen gut, was sie immer gut gemacht haben, aber sie schreiben sich nicht neu. Sie erfinden sich nicht neu, sondern hängen so ein neues Kapitel nochmal dran. So ein bisschen die musikalischen Memoiren, was sie gut können, ist auf diesem Album vereint. Und das ist, glaube ich, gut so. Das ist für ein Abschiedsalbum solide und kann man eigentlich empfehlen für alle, die Thrash Metal gerne hören.
Ja, und die diese Band gerne hören, die Megadeth gerne hören. Ich glaube, das ist am Ende natürlich auch vor allem ein Album für die Fans. So ist es vielleicht auch gedacht. Es ist musikalisch natürlich, wie du schon zu Recht gesagt hast, eine Reise in die Vergangenheit, zumindest zum Teil. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es sich eben um das letzte Album dieser Band handelt. Und ich finde, da darf man auch mal ein bisschen nostalgisch sein. Naja, und am Ende hat man ja auch einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von Thrash Metal beigetragen. Und ich meine, man kopiert ja nichts, ne? Man ist ja also das Original, was soll's. Also, und ich finde, da darf man auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wie früher klingen.
Ja.
Und die meisten werden wahrscheinlich beim Namen Megadeth sofort denken, warte mal, Symphony of Destruction? Ja, genau die. Ne? Genau. Also was meine ich mit wie früher klingen? Naja, zum Beispiel diese schnellen Soli der Gitarren. Das ist eigentlich ein Relikt der späten 80er und frühen 90er. Und hier haben wir genau das wieder. Ne? Ansonsten hört sich das produktionstechnisch nicht alt an. Das hast du gerade ja auch schon angemerkt. Das finde ich nämlich auch. Es ist eine Band, die in der Lage ist, auf diesem Album nochmal ihre Geschichte zu würdigen. Aber dabei gar nicht mal so richtig altbacks zu klingen oder altbacken zu klingen. Es hört sich an wie eine Band, die seit über 40 Jahren dabei ist, was völlig legit ist, finde ich. Aber es klingt nicht irgendwie ausgepowert oder irgendwie so. Es klingt durchaus frisch und durchaus voller Elan. Also wir haben ja noch diesen wütenden Thrash Metal und das ist auch technisch anspruchsvoll. Schnelle, aggressive Drum Parts, wir haben komplexe Gitarrenläufe, wir haben komplexe Songstrukturen. Ja, Produktion ist, wie du schon richtig gesagt hast, eher so in der Mitte, im Rahmen, Maß gehalten sozusagen, wenn man so will. Also alles nicht so dick und so groß, wie man es vielleicht erwartet hätte und auch nicht so aggressiv, wie man vielleicht denkt. Warum auch? Man ist ja jetzt mittlerweile auch in einem gesetzten Alter. Warum soll man das tun? Ich würde das auch für ziemlichen Quatsch halten, weil warum soll man jung sein, wenn man es nicht mehr ist? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Naja, lyrisch geht es um Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, um gesellschaftliche Gleichgültigkeit, um kriegerische Gewalt, um blinde Unterdrückung, um Krieg, um autoritäres Gebaren und damit verbundener Zerstörung. Also durchaus aktuelle Themen. Mhm. Ich finde, es ist ein würdiger Abschluss für die Diskografie dieser Band. Und wenn man mich fragt, ist das ein würdiger Abschluss? Insgesamt würde ich ein klares Ja sagen. Spielt es eine Rolle bei den Alben des Jahres bei mir? Eher nein. Wir wären auch sonst irgendwann mal zu viele. Wir können doch nicht jedem Album Rent geben hier. Das funktioniert ja nicht. Es ist ein sehr großer und guter Abschluss einer großartigen Band. Nun, dieses Album ist im Jahre 2026 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Genau, da schließe ich mich mal direkt an deine letzten Worte, bevor wir den Song gehört haben. Das ist ein gutes Album. Auch für mich wird es keine Rolle spielen bei den Alben des Jahres, am Ende des Jahres. Und ja, solide für Fans. Ansonsten ein gutes läuft.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch ich gebe Megadeth mit dem Album Megadeth ein laufiges läuft. Also das ist wirklich ein solider, guter Abschluss und für Fans muss. Es gibt nichts Schlechtes an diesem Album, es gibt aber auch nichts Überragendes. Völlig in Ordnung. Also Megadeth mit dem gleichnamigen Album bekam sowohl von Jenny als auch von mir ein Läuft.
Und damit kommen wir zu einem sehr viel stilleren, aber durchaus auch emotional intensiven Album. Wir kommen zu Pullman und Three. Kurz ein bisschen zur Geschichte. Ich kannte Pullman nämlich vorher noch nicht. Wurde Ende der 90er Jahre in Chicago gegründet und besteht aus Musikern, die man vielleicht aus anderen Bands kennt, nämlich zum Beispiel Tortoise, Come oder Rex. Besteht aus den Herren Chris Broker, Ken Brown, Doug McCombs und Tim Barnes. Und eben jener Tim Barnes hat nun leider kürzlich eine Diagnose von Alzheimer bekommen, also sehr früh, mit 54, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hat auch so ein bisschen dieses Album in Bewegung gesetzt. Was so aus verschiedenen, ja, ein paar Versuchen und einzelnen Songs, was damit gestartet hat, ist dann zu einem vollen Pullman-Album geworden. Und das, obwohl Pullman als Band so zusammen seit 25 Jahren kein Album mehr gemacht hat. Mhm. Ihr Debüt hieß Turnstiles and Junk Piles, erschien 98. Dann gab es Viewfinder im Jahr 2001. Na, und dann war es lange still. Bis jetzt im Jahre 2026, wo sie dann mit Three eben auch sehr überraschend zurückgekehrt sind. Das Album ist auch über viele, viele Jahre entstanden. Soweit ich weiß, 2018 bis 2023 aufgenommen worden. Wir hören hier erstmal reine Instrumentalmusik. Wir hören viel so Post-Rock und Slowcore-Einflüsse. Wir hören vor allem viel Gitarre, viel Akustikgitarre auch, kaum Percussion. Und das Ganze bekommt sehr viel Raum. Und das macht es zu einem insgesamt ja sehr leisen, aber doch gleichzeitig irgendwie sehr intensiven Werk. Ich fand das beeindruckend. Ja, Thorsten, kannst du Pullman vorher?
Nee, aber natürlich Tortoise. Und das erklärt natürlich auch die Post-Rock-Anleihen auf diesem Album, weil, und auch die Geschichte, dass es so lange dauert zwischen den einzelnen Alben, weil das ist bei Tortoise ja auch immer so. Ansonsten ist das natürlich mal wieder genau das richtige Album für diese Sendung. Wir haben es hier mit sehr zurückhaltenden akustischen Elementen zu tun, erstmal so mit Folk und Rock und Americana und Post-Rock natürlich. Das ist mal erstmal eine hübsche Mischung schon mal. Das Album ist ja mit seinen 35 Minuten recht kurz. Und anders als viele andere Post-Rock-Bands, die wir so kennen, wird hier nicht einfach auf Lautstärke gesetzt, sondern mir kommt es so vor, als wäre hier eine nachdenkliche Musik am Werke. Eine Musik, die sich Zeit lässt, den HörerInnen zu erklären, was sie eigentlich will. Es ist nicht immer komplett zurückhaltend, aber es ist auch nicht dieses Crescendo des Crescendo-Willens. Also alles immer lauter werdend. Wo alles immer lauter wird im Laufe des Songs eben. Ne? Es lässt HörerInnen eben auch immer mal wieder Zeit zum Denken, zum Nachdenken. In diesem Fall also musikalischen Dingen nachzudenken. Dennoch gibt es hier und da natürlich Verzerrtes zu hören. Das fügt einigen Stellen immer mal wieder etwas Dynamik hinzu. Und was man auch wieder findet, ist das Repetitive, das, was man vom Postrock eben auch durchaus kennt. Und es werden eben auch Atmosphären geschaffen. Es werden Bilder erzeugt, auch wie beim Postrock. Aber die akustischen Instrumente, die auf diesem Album eben die Hauptrolle spielen, machen dieses Album eben A besonders und B, es werden eben andere Atmosphären damit geschaffen. Es ist nicht diese typische Post-Rock-Geschichte. Wir haben es hier nicht mit Reverb-Attacken zu tun, die flächig über die gesamten Songs gelegt werden, sondern es ist alles etwas zurückhaltender. Es ist also nicht der Bombast, der dem Post-Rock ja nun mal oft innewohnt, sondern eigentlich ist es eher eine Rückbesinnung auf die Wurzeln des Ganzen. Und wer sich mal Spirit of Eden anhört oder Laughingstock von Talk Talk, das ist ja auch eher so wie dieses Album, eher so ein bisschen zurückhaltend, eher so ein bisschen folkige Instrumente und Parts und nicht laut. Das ist ja genau das Gegenteil von Metal oder Rock.
Ja.
Und auch hier vermisst man wie so oft beim Post-Rock keine Lyrics. Man hört durchaus auch mal Elektronisches im Hintergrund. Oder es werden eben Räume mit Hilfe, in diesem Fall aber wirklich mit dem einen oder anderen sehr dezent eingesetzten Reverb geschaffen, der eher auch im Hintergrund läuft. Und wie immer, wenn Text nicht vorhanden ist, dann passieren halt Dinge im Kopf. Das ist halt so. Ne? Immer wenn ihr Musik hört, wo nicht gesungen wird, dann müsst ihr eben selber denken. Und das macht man auch automatisch. Und es lässt dann eben einem die Freiheit, die Musik mit den eigenen Gedanken zu füllen. Und diese Musik macht das ganz besonders, weil sie eben nicht dich an die Wand drückt oder irgendwie so, sondern weil sie dich eben auch denken lässt. Weil sie dir die Luft dafür gibt. Auch musikalisch eben einfach so luftig und so zurückhaltend ist. Und das meine ich jetzt wirklich als Kompliment und nicht als negativ, also das Ganze bitte nicht negativ auffassen, dass es so zurückhaltend ist, sondern es ist so, dass du einfach diese Freiheit auch in der Musik wiederfindest und dass die Musik dich geradezu auffordert, nachzudenken und dem was hinzuzufügen. Die Produktion ist wirklich gut, kann man nicht meckern. Alles gut, wunderbar. Ich hatte sehr viel Freude an diesem Album, muss ich sagen.
Das geht mir auch so. Eine Sache muss ich noch hervorheben, weil die mir so aufgefallen ist. Wir haben schon vom Post-Rock gesprochen und auch davon, wie viel Raum sie einem lassen. Das ist ja sehr viel Akustisches dabei. Und was mir sowohl in der Produktion als auch in der Wahl und der Art, wie sie ihre Instrumente spielen, aufgefallen ist, dass es ganz viele Texturen erzeugt. Also nicht nur Bilder, die sie malen, durch Melodien, durch Komposition, sondern das hat immer so eine Qualität. Also man hört das Kratzen über Gitarrenseiten und auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das wirkt sehr bewusst. Das ist nicht einfach in Anführungsstrichen nur so ein bisschen kammermusikalisch aufgenommen, dass man mehr Geräusche hört, sondern die sind so, die klingen zumindest, so bewusst gesetzt. Das geht richtig, ich finde, das ist ein richtig körperliches Gefühl manchmal, wie die Gitarre klingt, wie so ein Sound rüberkommen darf. das hat mich richtig gefesselt, muss ich ehrlich sagen, weil man, das hat man auch nicht in jedem Album. Das war so eine ganz besondere Eigenschaft von diesem, was nochmal mir richtig ein Sternchen in die Augen gezeichnet, gezaubert hat, muss ich ehrlich sagen. Weil immer wieder bei jedem Song so eine neue kleine Schatzkiste an Texturen aus den Sounds gelockt wurde. Fand ich richtig toll. Also es hat so was Organisches irgendwie. Fand ich faszinierend. Werde ich mit Sicherheit noch ein paar Mal hören in diesem Jahr. Und weil das Album im Jahre 2026 erschienen ist, also im gleichen Jahr der Aufnahme dieser Sendung, müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das rennt.
Ja, bei mir auch. Ist auch direkt auf die Longlist gewandert für die Alben des Jahres. Mal schauen, ob sich das da hält. Ich habe keine Hoffnung für meine Nerven am Ende des Jahres, weil das geht schon viel zu gut los.
Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Aber ich meine, hey, wer Post-Rock mit Banjo macht, also.
Ja, ne? Das ist schon, ja. Das
der ist hat einen Platz in unserem Herzen, sag ich mal. So ein Tag ist das heute.
Apropos, ja, wir verschenken unser Herz an Pullman. Wir sollten unser Herz nicht an alle verschenken oder vielleicht doch. Wir möchten nämlich noch ein bisschen diskutieren über Toleranz.
Das wollen wir. Also, fangen wir mal damit an. Toleranz ist ja so ein Wort, was sehr oft genutzt wird für alles Mögliche, in allen möglichen Zusammenhängen. Was ist das eigentlich? Worum geht es da eigentlich? Eigentlich ist es das bewusste Dulden von Überzeugungen, Lebensweisen oder sonstigen Dingen, die man nicht teilt oder die man sogar ablehnt, solange sie bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und dieser letzte Zusatz, den lassen viele Leute gerne weg. Ne? Weil wichtig bei der Toleranz ist eben erstmal, Toleranz ist natürlich nicht Zustimmung, Toleranz ist aber auch nicht Gleichgültigkeit. Toleranz ist auch nicht Relativismus. Toleranz setzt Differenz und Konflikt voraus. Weil wo alle gleich denken, braucht es natürlich keine Toleranz. Das ist ja klar. Also Pluralismus braucht Toleranz. Und wir merken bei der Definition dieses Wortes schon, dass viele Leute dieses Wort falsch nutzen.
Ja.
So, damit fangen wir schon mal an. Wir lernen jetzt also, aha, Toleranz ist vielleicht doch gar nicht das, was uns viele Menschen immer weismachen wollen. Also das, Toleranz hat Grenzen. Das wissen auch viele gar nicht. Der Toleranz wohnt inne, dass dieselbige Grenzen hat. Und dennoch ist sie natürlich in pluralistischen Gesellschaften unverzichtbar, das ist ja völlig klar. Und moderne Gesellschaften sind faktisch plural. Ne? Kulturell, religiös, politisch, natürlich moralisch, logischerweise. Ohne Toleranz würde diese Vielfalt unmittelbar in so eine Art Zwang zur Homogenität umschlagen, also Diktatur. Nicht wahr? Toleranz ist also eine Bedingung für das Zusammenleben, wie wir es kennen. Also für das pluralistische, demokratische, weltoffene und so weiter Zusammenleben. Und es gibt in der Toleranz auch den Schutz vor Schutz individueller Freiheit natürlich. Toleranz schützt nämlich das Recht, anders zu leben, anders zu glauben und anders zu denken, klar, ohne Repression befürchten zu müssen. Und auch das verwechseln immer viele Leute. Dass es hier auch um Schutz geht. Ja, es ist eng verbunden natürlich mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Minderheitenschutz. Aber Meinungsfreiheit hat auch Grenzen, nämlich da, wo es beleidigt wird zum Beispiel. Oder wo es ausschließt. Das ist genau wie Religionsfreiheit. Auch Religionsfreiheit hat Grenzen. Nämlich da, wo Religion fanatisch wird. Wo es in Fanatismus hineingleitet. Ja. Soll heißen, ohne Toleranz kippt Freiheit natürlich in Normierung. Weil Toleranz ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Das haben wir uns erarbeitet im Laufe der Jahrhunderte. Toleranz ist nicht gelernt. Das ist nicht so wie Gehen oder Essen mit Messer und Gabel, was man irgendwie, oder Sprache. Das muss man lernen. Toleranz gegenüber anderen muss man lernen. Und das, man muss auch lernen, sich zurücknehmen zu können. Und Toleranz für das Ungewisse zulassen und das auch aushalten. Die Fähigkeit, Widerspruch auszuhalten, gehört dazu. Und in diesem Zusammenhang ist Toleranz ein zivilisatorisches Disziplinierungsinstrument, was wir erlernen mussten, gerade wir hier in diesem Land.
Ja? Das haben wir sehr teuer bezahlt.
Richtig.
Das stimmt.
Und nicht nur und wir, vor allem die wir umgebracht haben.
Richtig. Ja? Die haben das härter gelernt. Und du sprichst von Erarbeiten. Da waren ein paar Leute ganz zentral mit beschäftigt. Ich habe mich mal versucht zu erinnern, beziehungsweise herauszufinden, wie unsere liebsten Philosophen, weil wir in der Sendung auch schon ganz oft über Toleranz oder angrenzende Themen gesprochen haben. Mhm. Bei Vielfalt und Gesellschaft fallen einem natürlich als erstes Hannah Arendt und Karl Popper ein. Und Karl Popper ist es auch, der dieses Wort Toleranzparadoxon geprägt hat, wenn ich das richtig verstehe. Ne, also eine Gesellschaft, die völlig tolerant ist, also 100%, die riskiert, von den Intoleranten zerstört zu werden.
Korrekt.
Das ist dieses Paradoxon. Toleranz muss eine Grenze haben, sonst wird die Gesellschaft einfach zerstört. Das haben wir oft genug in der Geschichte gesehen. Insofern kann man da, glaube ich, davon sprechen, dass er durchaus recht hatte oder dass zeigbar ist, dieses Toleranzparadoxon. Also, Leute, die Intoleranz verbreiten, gegenüber denen muss man nicht tolerant sein. Über alles andere lässt sich reden. Und natürlich unsere gedanklichen Vorfahren Immanuel Kant. Auch der, ne, die Achtung vor dem anderen als Zweck an sich, haben wir auch schon oft in der Sendung gehabt, ist für mich auch etwas, was Toleranz fordert oder zumindest und gleichzeitig auch möglich macht. Toleranz ist dann halt nicht nur erdulden, hast du schon gesagt, sondern wirklich eine ethische Pflicht irgendwo, ne? Bis zu dieser Grenze. In der Praxis, auch das hast du gerade schon angesprochen, heißt das, ne, andere Lebensentwürfe, andere Überzeugungen, andere Ausdrucksformen muss man aushalten, auch wenn die fremd sind, auch wenn die unangenehm erscheinen. Grüße gehen raus an unser Stadtbild.
Zum Beispiel.
Und das kann einen überfordern, natürlich. Also ich habe auch Situationen, wie jetzt wieder angesprochen, wenn wir von dem dämlichen Stadtbild reden, Situationen, die mir unangenehm sind, Dinge, die ich nicht verstehe, Leute, die sich auf eine Art und Weise verhalten, die ich überhaupt nicht einordnen kann oder die mir Angst machen. Das muss aber eine Toleranz aushalten und man muss sich damit beschäftigen. Und dann, und das fand ich das Wichtigste, habe ich gelesen, was Hannah Arendt dazu sagt. Und wie immer, nicht wie immer, doch wie so oft, ist sie einfach wahnsinnig hilfreich und es ist einfach auch wahnsinnig anwendbar. Toleranz ist für Hannah Arendt nicht Rückzug, nicht so ein passives lass mal machen, sondern ist ganz bewusst eine aktive Auseinandersetzung mit der Pluralität. Also nicht weggucken, nicht, das finde ich komisch, aber gut, mach mal. Solange du es nicht irgendwie mit mir machst oder ich davon irgendwelche Lehren habe, sondern es ist für sie wirklich hinhören, drüber reden, verstehen, was da passiert. Pluralität nicht nur zulassen, sondern wirklich aktiv daran teilhaben. Das tief verstehen und dann, weil wenn du das nicht machst, kannst du keine Grenzen ziehen. Du musst zuhören und Pluralität aktiv verstehen, damit du die Grenze dann da ziehen kannst, wo Gewalt und Hass beginnt. Und wo die Toleranz enden muss. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Dieser aktive Part von Toleranz. Toleranz im Umgangssprachlichen, das hast du ja schon angesprochen, ne? Denken Leute immer, ist so ein Aushalten. Und genau das darf es nicht sein. Nicht aushalten, sondern zuhören. So, das habe ich heute gelernt in der Recherche für die Sendung.
Genau, alles richtig. Und was wir auch lernen, ist, dass Toleranz natürlich auch als Überforderung erlebt wird.
Ja, zuhören ist anstrengend.
Ja, klar, aber viele Leute überfordern das natürlich, weil du bist ja bei Toleranz permanent damit beschäftigt, Perspektivwechsel einzunehmen, Zurückstellung der eigenen Überzeugungen, Konflikte auszuhalten und so weiter und so fort. Also in Zeiten wie diesen, nämlich von Krisen und Unsicherheit, kann das natürlich als Überforderung erlebt werden, besonders dann, wenn Menschen das Gefühl haben, ihre eigenen Werte würden delegitimiert. Wahrgenommene Asymmetrie nennt man das. Das ist so ein, ja, das ist so nach dem Motto, ich soll tolerant sein, aber mein Gegenüber ist es gar nicht. So, ne?
Da werden die Arme verschränkt und dann
ist so. Ja, jetzt war jetzt so auch formuliert, dass es so klingen soll, natürlich auch.
Also, das erlebt man ja jeden Tag. Also Leute, die wirklich sich so hinstellen, der macht das ja auch nicht, dann mache ich das auch nicht.
Richtig, genau.
In der Schule.
Der hat angefangen. So,
genau.
Nach dem Motto. Also, wenn Toleranz als einseitige Pflicht erscheint, wohlgemerkt, dann entsteht natürlich Frustration und Widerstand. Ja, das gibt es natürlich. Und es gibt natürlich auch eine Entgrenzung des Toleranzbegriffs, den Popper ja so schön kritisiert hat unter anderem. Weil Toleranz wird natürlich dann problematisch, wenn sie keine klaren Grenzen mehr kennt. Wenn alles gleichermaßen akzeptiert werden soll. Das ist natürlich Blödsinn. Weil erstmal ist es dann beliebig. Dann gibt es nämlich gar keine Toleranz mehr in dem Sinne. Das ist eben, wenn alle schuld sind, ist keiner mehr schuld, ne? Nach dem Motto. Und es führt natürlich auch zu moralischer Orientierungslosigkeit. Logischerweise. Und dann haben wir eben diese Grenzen der Toleranz. Hier kommt nämlich das von dir gerade eben schon erwähnte Toleranzparadox ins Spiel. Kann oder muss eine tolerante Gesellschaft intolerante Positionen tolerieren? Und der breite Konsens lautet ja normalerweise, Toleranz endet dort, wo sie selbst zerstört wird. Ne? Gewalt, Menschenverachtung und systematische Ausgrenzung sind nicht tolerierbar. Ohne die Grundlagen der Toleranz, also von eben jener, preiszugeben. Das heißt, Toleranz ist kein grenzenloses Prinzip, sondern eins mit normativem Kern. Vergessen viele Leute immer. Das vergessen sie auch bei der Meinungsfreiheit übrigens. Genau das gleiche Problem. Sind also nur Menschen heute von der Toleranz überfordert? Eigentlich sind sie nicht von der Toleranz überfordert, wenn man mal ganz ehrlich ist, sondern, da kommt Marquardt ins Spiel, sondern an die Erwartungen an sie. Weil viele Leute glauben, Toleranz muss irgendwie Harmonie herstellen. Oder Toleranz bedeutet Konfliktfreiheit. Toleranz ersetzt klare Werte. Und das ist natürlich Quatsch, weil Toleranz verwaltet Konflikte, sie löst sie nicht auf. Also ist Toleranz unverzichtbar, weil ohne sie keine pluralistische Gesellschaft möglich ist. Und sie natürlich auch Freiheit und Vielfalt absichert. Aber sie kann überfordernd wirken und sein, wenn sie grenzenlos gedacht wird. Wenn sie moralische Selbstverleugnung verlangt. Und sie natürlich auch als Ersatz für politische und soziale Lösungen herhalten muss. Das heißt, Toleranz ist nur dann tragfähig, wenn es eine Toleranz in Verbindung mit klaren Regeln, gegenseitiger Erwartungen und normativen Leitplanken gibt. Also das Gegenteil von dem, was viele Leute erzählen. Und du hast ja schon über Hannah Arendt gesprochen und ich rede jetzt mal kurz über Albert Camus. Der sagt natürlich Toleranz auf jeden Fall. Aber ohne Kapitulation. Das heißt, Camus würde sofort misstrauisch werden, wenn Toleranz sozusagen als Ideal verkauft wird, als wie immer bei Camus, wenn es dann so ins Absolute reingeht. Für Camus ist ja die Welt widersprüchlich, wie wir gelernt haben. Die Welt ist auch ungerecht oft und auch sinnlos sowieso. Und genau deswegen entsteht ja diese zentrale Haltung, die Revolte. So, Revolte heißt ja nicht Zerstörung, sondern bis hier nun nicht weiter. Ne, das ist ja auch ein Unterschied. Toleranz passt dazu, solange sie nicht gleichgültig wird, also solange sie nicht zur Gleichgültigkeit wird. Die Kernidee von Camus, Toleranz, Camus würde sagen, Toleranz ist notwendig, weil niemand im Besitz der absoluten Wahrheit ist, alleine deswegen schon. Aber sie darf auch nicht alles rechtfertigen. In der Menschen der Revolte, also L'Homme Révolté, betont er, wer alles toleriert, legitimiert am Ende auch Mord, Unterdrückung und Terror. Und da hat er natürlich recht. Stimmt. Für Camus ist also der entscheidende Punkt, Toleranz ohne Grenze verrät den Menschen. Sie wird dann zur stillen Komplizenschaft von Unrecht. Und es ist genau das, was einige vorhaben. Auch hier gilt also was wieder? Maß, Grenze, Menschlichkeit. Maß statt Fanatismus, Grenze statt Totalität. Gilt auch für die Toleranz. Weil sonst gibt es keine mehr. Toleranz ist kein Freifahrtschein. Die Meinungsfreiheit übrigens auch nicht, sondern eben ein fragiles Gleichgewicht. Tolerant gegenüber den anderen heißt kompromisslos gegenüber Gewalt und Entmenschlichung. Also Camus würde sagen, Toleranz endet dort, wo der Mensch aufhört, Mensch zu sein. Und recht hat er. Oder man könnte sagen, wo der Mensch aufhört, menschlich zu sein. Na? Ja, und Hannah Arendt hast du ja schon gesprochen, ne? Klar. Für sie ist es ja auch Grundbedingung der Politik wegen ihrer Pluralismushaltung und so weiter und so fort. Also insofern, da hast du schon dich sehr schön dazu geäußert. Insofern brauche ich das
ja. Ja, unheimlich wichtig heute, finde ich, dass sich das vor Augen zu führen.
Absolut. Ja. Also ich finde, ein ganz entscheidender Satz von Camus, den man sich auch gut merken kann, ist dieses, wer alles toleriert, legitimiert am Ende auch Mord, Unterdrückung und Terror. Das ist einfach so. Weil Toleranz würde ja bedeuten, dass du die Todesstrafe akzeptierst zum Beispiel. Das ist doch Blödsinn.
Ja.
Das funktioniert doch nicht. Das geht nicht. ist eben kein moralischer Selbstzweck. Die braucht auch Grenzen. Sonst wird sie totalitär, nämlich. Toleranz muss Grenzen haben. Ja? Genau. So ist das. Also, haben wir wieder viel gelernt heute?
Ja.
Unter dem Begriff Toleranz nochmal neu sozusagen, hoffentlich jedenfalls mal in die Köpfe der Menschen gebracht, vielleicht zumindest mal zum Nachdenken angeregt. Und nach so viel Denkerei würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier. So. Wir sind in Frau Eichlers, nee, in Jennys Heimat. Sozusagen fast, nicht ganz.
Nebenan. Also von Flensburg aus gesehen quasi nebenan, ja.
Genau, ja, von Flensburg aus gesehen nebenan, ja, genau. Also ist ein familiengeführtes Traditionsunternehmen in Detmold. Es geht um die Privatbrauerei Strate mit Wurzeln im 19. Jahrhundert und zwar genau seit 1863. Und es gibt eine große Vielfalt an Bieren in dieser Privatbrauerei. Wir haben viele schon probiert davon. Und neben Pilz, Festbier oder Weizen gehört eben auch dieses Amber Ale zum Sortiment. Nun, dieses Bier ist ein obergäriges Bier, interessanterweise ein obergäriges Bier, Ale. Es gehört zur Familie der Pale Ales mit einem kräftigen bernsteinfarbenen Körper, werden wir uns gleich mal angucken, und einer natürlichen Trübung, weil da ist nämlich Hefe drin, kommen wir gleich drauf. Nun, diese Ales, diese Amber Ales zeichnen sich allgemein durch kupfer- und bernsteinfarbiges Aussehen aus und es entstehen durch Zusatz von etwas mehr Kristall- und Karamellmalz in der Maische, so eine Art malzige Aromen und etwas mehr Süße wohl, sagt man. Ich bin gespannt. Wir haben es also mit einem Ale zu tun. Wir haben es mit einer Stammwürze von 11,9 Grad Plato zu tun. Einem Alkoholgehalt von 5 Alkoholvolumenprozenten mit einer Hopfenbittere von 40. Im Vergleich dazu, Flensburger hat 38. Bin gespannt. Und mit einem EBC von 32. Und ja, das habe ich jetzt extra mal nachgeschlagen. EBC 32. Heißt, das ist so irgendwo zwischen hellbraun und braun. Also zwischen 30 und 40 irgendwo. Also hellbraunes Braun, wie auch immer.
So. Um nicht zu sagen Bernstein.
Richtig, um nicht zu sagen Bernstein, genau. Wir haben es zu tun mit Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und der schon erwähnten Hefe. So, dann machen wir mal.
Oh.
So nämlich. So ein Tag ist das heute.
Ah, kannst du fürs Marketing verkaufen. It's a plop kind of day.
Ja.
Wobei, niemand übertrifft die Flensburger Kampagne von vor einigen Jahren mit Deutschland sucht den Superplop. Nee, was war das?
Ich habe keine Ahnung, ich habe die Werbung, glaube ich, nie gesehen.
Es war herrlich, ganz viele riesige Plakate mit, also da war jemand sehr kreativ.
Dass die Hefe mit rauskommt? Nee, okay. Okay. Ich kenne nur dieses Plop und dann, dass dieses noch dazu kommt. Dieses Geräusch da, dieses... Ja.
Also. Das duftet schon fruchtig süß rüber.
Oh ja. Sehr malzig, sehr fruchtig. Schaum halt wie Pilz, ne?
Ja, genau, schnell weg.
Ja, geht schnell weg, relativ schnell. Und wir haben es zu tun mit trüben Bernstein, würde ich sagen. Ne?
Ja, eindeutig Bernstein.
Ja, sehr trüber Bernstein, also... Das ist, ja.
Noch nicht poliert.
Noch nicht poliert, nee. Ich rieche Kiwi.
Kiwi? Ich war jetzt ganz woanders, gerade bei Mango.
Ah ja, auch. Und ein bisschen Banane.
Banane, ja. Also auch so Zitrusnoten dabei, ne? Und alles schön so umfasst von einer schönen malzigen Süße.
Von einer malzigen Malzigkeit, genau.
Von einer süßen Malzigkeit.
Ein Hauch von Getreide, ne?
Mhm. Eigentlich eine schöne Kombi. Mehr sowas für den Frühling.
Aber ja, gut, Pale Ale. Leicht halt, ne? Säuerlich, ganz schön. Gut.
Ja, genau. Das hat noch. Da kommt dann wahrscheinlich der Hopfen ins Spiel. Mhm. Es hat so eine Bitterkeit, dass ich gerade an Grapefruit denken
muss. Ich wollte gerade sagen, ja.
Mhm. Absolut. Muss man mögen. Ich bin gespannt, wie das sich gleich mit der Süße so.
Ja, ich glaube, wir müssen das mal probieren.
Oh ja.
Das müssen wir. Oder?
Ja.
Ja, dann.
Prost.
Prost.
Ja, dat, ja.
Oh, schön.
Mhm.
Sehr fruchtig.
Sehr fruchtig, durchaus bitter.
Interessant. aber nicht so viel Körper.
Nee, überhaupt nicht schwer. Mhm. Es ist so schön, dass das schwebt so gut ausbalanciert durch die Gegend.
Das ist interessant, aber Dithmarsche hat mehr Körper.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja spannend. Und Einbecker auch.
Mhm. Ja, nee, das ist auf jeden Fall leichter.
Ja, sehr viel leichter. Das ist Richtung Flensburger so. Passt ja zur Flasche.
Ja. Es ist auch, es bleibt auch relativ trocken, finde ich, für
ja, ein Bier. Stimmt.
Und auch leicht bitter, also ja, schon durchaus bitter auf der Zunge. Aber positiv bitter. Ja. Also schmeckt gut.
Ich finde, es ist ein sehr norddeutsches Bier.
Mhm. Erstaunlich.
Obwohl es ja aus dem Süden des Landes kommt, naja, fast.
Wieder von Flensburg aus gesehen, ja.
Nein, kommt es natürlich nicht. Das Bier kommt ja noch aus der norddeutschen Tiefebene. Ne?
So ist das.
So. Obwohl, ist der euer Heinibert da unten, ist der nicht auf dem Berg?
Das, ja, Hügel.
Na gut.
Ja, Teutoburger Wald ist durchaus eine Gebirgskette, zählt das als Gebirgskette? Ja, es sind
Erhebungen. Wie heißt er nochmal? Hermann Karuska?
Richtig, ja. Der gute Arminius.
Aber warum heißt denn Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld, wo es doch aber der Arminius doch gar nicht in Ostwestfalen steht, sondern der steht doch im Lipperland?
Bei gutem Wetter kann man rüber gucken, ich weiß es nicht.
Okay.
Man ist ja. Es gibt aber ganz viele Arminias in der Gegend, also in der weiteren Gegend.
Ah, verstehe. Mhm.
Das ist natürlich auch wirklich ein wahnsinnig prägendes geschichtliches Ereignis. Da kommt höchstens ja noch Napoleon ran, was das in Europa so geteilt und geändert hat. Ja. Da war was los. Mhm. Da haben die Römer sich nicht mehr von erholt.
Nee, da haben sie sich nicht mehr von erholt. Unter anderem davon haben sie sich nicht mehr erholt. Die haben sich von vielen Dingen nicht mehr erholt, aber das ist so. Davon auch nicht. Das stimmt. Tja. Aber wenn da jetzt alle Leute da hinlaufen, ne? Mhm. Kann man da hochlaufen? Ja.
Ja.
Dann verdient doch schon wieder das Lipperland daran, oder?
Ja.
Das ist ja großartig.
Geld verdienen. Das ist
ja fantastisch.
Nicht nur stereotyp sparsam, sie sind auch sehr gut im Geld verdienen. Wobei ich gar nicht weiß, man kann da einfach so hingehen, ne? Da ist jetzt nicht so irgendwie eingezäunt und hier gibt man Geld. Hm. Aber gibt es ein paar touristische Sachen, ne? Da ist auf jeden Fall ein Kletterpark, weiß ich. Der Hermannsweg, natürlich sehr beliebter Wanderweg, führt da durch. An den Externstein vorbei und sonst noch wo. Also, der ist auch riesig lang, ich weiß gar nicht, wo der Hermannsweg noch alles hergeht. Hm. Der ist lang.
Und man bekommt doch bestimmt auch Kulturförderung und also Stuff, weil das Ding ist ja mörderwichtig.
Ja, sowieso. Aber da muss ich auch mal Detmar verteidigen. Die haben schon eine große Kunstszene, die haben viele Bildungseinrichtungen. Also da ist der Hermann sicherlich nicht das einzige Kulturdenkmal, was man
nee, besuchen nee, auf sollte. Keinen Fall. Aber die kriegen bestimmt auch gut Förderung, ne? Für das
Ding. Auf jeden Fall. Sie haben ein tolles Freilichtmuseum für alle, die in der Gegend sind. Mhm. Das kostet sogar. Warte, kostet das Geld? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist riesig. Es ist, kann ich nur empfehlen. Die Adlerwarte Berlebeck. Also, da ist viel in der Nähe los.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also für die es nicht wissen, Nordrhein-Westfalen besteht nicht nur aus dem Rheinland und aus Westfalen, sondern es gibt auch noch das Lipperland. Das ist diese kleine Rose, die neben dem Hoppelpoppel da und diesem Hottehü.
Unter dem kleinen Hund.
Genau. Ja. Genau. Mhm. Diesem Fluss da eben ganz unten, dieses kleine Dreieck sozusagen, das ist das Lipperland. Die konnten sich damals das Bundesland aussuchen und dann haben sie gesagt, so passt mal auf Jungs und Mädels, wir nehmen das, was uns hier mehr gibt. Also was da uns mehr entgegenkommt.
Genau.
Und heute ist der Kreis Lippe sozusagen das ehemalige Bundesland Lippe. So ungefähr. Ja, und dementsprechend machen die da ihr eigenes Ding. Und zwar samt und sonders. Denen gehört da irgendwie alles und die haben da ihre eigenen Institutionen und es ist wirklich gottlos, was die da machen.
Willst du sehr sagen, klug. Lippe ist das einkommensstarke Bremen von NRW.
So ungefähr, ja.
Aber sie tun ihr Ding auf jeden Fall.
Ja, ja.
So ist das ja auch bei der Brauerei Strate. Also ja. Die Damen von Strate machen definitiv ihr Ding, was
absolut.
Bier angeht.
Ja, absolut.
Das haben wir schon ein paar Mal erlebt.
Ja, davon. Und wir mussten es schon sehr loben, und zwar zu Recht. Mhm. Ist auch ein schöner Landstrich, muss man auch mal ehrlich sagen. Und Detmold ist auch, die haben auch eine tolle Uni da, eine tolle Musikhochschule.
Richtig. Habe ich mir vergessen, stimmt.
Und ein tolles Theater.
Mhm. Ja, hübsches Gebäude.
Und so Sachen halt. Ja. Zurück zum Bier. Wie finden wir das?
Ich finde das überraschend gut. Also ich meine, ich hatte noch nie was gegen Ale, aber das ist spannend. Also ist interessant, erfrischend. Diese Kombination aus doch relativ hoher Bitterkeit, aber auch dieser Süße und dieser Leichtigkeit. Also dieses ist eine Dreifaltigkeit von schönem Bier für einen Frühlings- oder Sommerabend. Also
ja,
macht richtig Spaß.
Finde ich auch.
Gut gemacht.
Jo. Was machen wir damit?
Tja, das ist immer die schwere Frage auf unserer wunderbaren Skala von 1 bis 7. Eine sehr gute 5.
Ja, da würde ich mich anschließen. 5 von 7 finde ich gut. Ja. Dann haben wir probiert das Detmolder Amber Ale und es gab 5 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist das. Wir hören Exxon Valdez mit 90 Seconds to Midnight und Barry Adamson mit Scala, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. In Großbuchstaben wohlgemerkt. Mhm. Wir reden über Verantwortung ohne Endlich. Ausreden. Mhm. Interessant, habe ich mir auch heute ein Gespräch darüber geführt. Und wir verkosten das Schwarzbräu Ex und Hop. Mhm. Das kriegt schon mal jetzt einen Punkt für schönen Namen.
Ja, Schwarzbräu haben wir auch schon mehrmals gehabt. Das ist auch einer unserer, einer der Brauereien, die wir immer wieder gerne mal hier in der Sendung haben.
Mhm. Kann man fast nichts falsch machen. So
ist das nämlich. Falls ihr für den Sommer, denn natürlich gibt es im Sommer wieder unsere alkoholfreie Zeit, ne? Das heißt also, im Sommer werden wir wieder so 2-3 Monate alkoholfreies Bier probieren. Wenn ihr da Ideen habt, lasst uns die mal gerne zukommen. Am besten rechtzeitig, dass wir das alles irgendwie ranschaffen können. Auf dass wir in der Sommerzeit wieder schöne alkoholfreie Biere probieren können. Ne? Mhm. Weil im Sommer will man dem Körper ja Flüssigkeit hinzufügen und wie wir alle wissen, entzieht ja Alkohol dem Körper Flüssigkeit. Das wollen wir ja nicht. Ist gesund und isotonisch ist es obendrauf, also noch gesünder. Also wenn ihr Ideen habt, was wir an alkoholfreien Bieren noch probieren könnten, dann bitte das Ganze zum Beispiel at info@feuilletone.de oder eben an Blue Sky, wo wir sind, oder Mastodon, da sind wir auch. Oder bei uns auf der Homepage kann man das natürlich auch kommentieren, wenn man das gerne möchte. So, und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.